willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Transformation to Go. Mein Name ist Caroline Zierke, Partnerin bei Kraus & Partner, und ich bin hier mit einem neuen Gast, das erste Mal bei uns im Podcast, nämlich Maggie Moos, die Gründerin und Geschäftsführerin von Klarneo. Hallo liebe Maggie, magst du einmal erzählen, was macht Klarneo und warum sind wir beiden heute hier? Es geht ja irgendwie um Transformation.
Genau, ja. Ja, vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Maggie. Wir sind Klarneo ist eine Agentur für Suchmaschinenoptimierung, Generative Engine Optimization. Das wird auch das Thema sein, wo wir vielleicht heute drüber sprechen werden. Und Content Marketing. Wir sitzen in Berlin. Uns gibt es seit knapp 9 Jahren und bedienen Kunden in jeglicher Größe. Aber unser Fokus ist schon eher Konzerne und KMUs.
Jetzt hast du schon 2 ganz wichtige Stichworte genannt, nämlich Generative und Content. Das heißt, wir schauen heute ein bisschen drauf, wie habt ihr als Agentur eure eigene Transformation erlebt durch Generative AI? Was ist da genau passiert? Was für neue Anforderungen kamen auf euch zu? Und ich würde mal sagen, was habt ihr draus gemacht? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wann ging es los? Wie fing es an mit Generative AI für euch?
Ja, ich glaube, wir hatten genau wie viele andere Unternehmen den ChatGPT-Aha-Moment, also Ende 23, November 23 war das Thema. Sobald es gelauncht wurde, waren wir natürlich alle sofort interessiert an dem Thema, haben uns gefragt, was heißt das für uns als Unternehmen, aber auch für uns als Arbeitsweise, also für unsere Prozesse, für unsere Dienstleistungen, die wir ausarbeiten. Und bei uns sind ein paar Leute im Unternehmen, die da sehr innovativ denken und die so Early Adapter sind. Da gehört auf jeden Fall auch mein Geschäftsführerkollege Matthäus mit dazu. Das heißt, wir haben uns das ChatGPT ein paar Wochen angeschaut, haben viel ausgetestet und dann haben dann relativ früh, also Anfang 24, gesagt, das ist ein Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall beschäftigen müssen, dieses Jahr sehr intensiv, und haben das dann auch die Adaption der generativen KI als ein Jahresziel für uns festgelegt. Also wir haben gesagt, jeder muss damit arbeiten. Das Thema KI an sich war nicht neu für uns. Also wir haben gerade mit den Themen zu Automatisierungsthemen sehr intensiv auch vorher schon gearbeitet. Excel-Makros zähle ich jetzt mal dazu. Viele von unseren Tools, die wir genutzt haben, haben schon KI im Kern gehabt, aber nicht generativ. Also das war neu, das war der neue Teil, mit dem wir uns jetzt beschäftigen mussten und wo wir gesagt haben, okay, all in. Jeder muss das umsetzen können und nutzen können, dieses Tool. ChatGPT war ja das erste, dann kamen natürlich auch viele andere. Das hat Herausforderungen mit sich gebracht, aber am Ende haben wir das, glaube ich, gut geschafft, das jetzt zu etablieren bei uns im Unternehmen.
Du hast gerade ganz viele spannende Sachen gesagt und das klingt nach einer erstmal sehr mutigen Entscheidung. Also zu sagen, ein Jahr, wir haben ein ganz konkretes Ziel, alle bei uns sollen es nutzen. Und du hast gerade auch schon gesagt, Automatisierung war bei uns schon viel vorhanden. Das heißt, ich höre raus, ihr wart darauf ganz gut vorbereitet sozusagen. Magst du uns ein bisschen was über Klarneo erzählen? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was ist eure Arbeitsweise? Was ist so euer Hauptprodukt? Was sind eure Dienstleistungen?
Wir sind 65 Leute jetzt aktuell. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als generative KI auf den Markt kam, ein paar mehr Leute. Können wir bestimmt auch später nochmal drüber sprechen, welchen Einfluss die generative KI hatte, dass es jetzt weniger Personen sind. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon eine eigene Abteilung, die hieß Marketing Efficiency. Also wir sind so aufgebaut, dass wir alle Dienstleistungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung zum damaligen Zeitpunkt und Content Marketing abbilden konnten. Also wir haben eine Abteilung, da sind die Analysten, die analysieren Webseiten aus technischer Hinsicht, die arbeiten sehr viel mit Tools und riesen Datenmengen. Das heißt, für die Verarbeitung von den Datenmengen brauchten wir schon immer Tools, die das zusammenfassen können, die es aggregieren können, die das auch darstellen können, einfach diese riesigen Datenmengen. Wir haben neben den Analysten haben wir auch eine eigene Redaktion, die eben Content schreibt, verschiedene Arten von Content. Wir haben Abteilungen, die dann für die Verbreitung des Contents zuständig sind. Also dass zum Beispiel ein großes Publishing-Unternehmen über unsere Kunden schreibt auf externen Webseiten. Und auch da sind immer Tools im Einsatz gewesen. Ganz viel Excel, Google Sheets und so weiter, wo man eben auch ganz viel Automatisierung schon brauchte. Und das haben wir schon seit der Gründung in unserer DNA gehabt, dass wir gesagt haben, oder das ist ja auch gar nicht möglich, große Datenmengen zu verarbeiten, manuell. Das heißt also, diesen Teil, der Automatisierungsgedanke war schon immer bei uns mit drin. Ob wir dadurch jetzt auf generative KI gut vorbereitet waren? Ja, vielleicht, würde ich sagen. Es kamen ja auf einmal ganz neue Themenfelder mit dazu. Oder ich sag's mal anders. Das, was wir vorher mit Automatisierungstools gemacht haben, ging am Anfang gar nicht mit generativer KI. Wenn du einen großen Excel-Sheet dort reingeladen hast und gesagt hast, rechne mir mal Sachen aus oder werte mal bestimmte Sachen aus, hat ChatGPT zum damaligen Zeitpunkt halluziniert. Also da kam nichts Sinnvolles bei raus. Das ist ja natürlich auch eine große Herausforderung. Uns wird ein neues Tool gegeben und gesagt, hier, das ist der Heilsbringer, ihr seid jetzt noch effizienter, noch schneller. Und dann muss man aber damit klarkommen, dass am Anfang das Tool gar nicht das konnte, was wir eigentlich mit anderen Tools schon viel besser konnten. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung in der Nutzung anfangs. Mittlerweile ist es natürlich viel besser geworden.
Ich wollte gerade sagen, weil objektiv so von außen betrachtet, klingt es nach dem ziemlich perfekten Use Case für AI. Mhm. Also das, was du gerade so beschrieben hast, ne, große Datenmengen und sortieren und auswerten und irgendwie analysieren und dann zu schauen, wie kann ich Aktivitäten effizienter machen, wo kann ich menschliche Ressourcen besser einsetzen. Klingt ziemlich perfekt auf den ersten Blick. Und gleichzeitig höre ich aber auch ganz stark raus, das war nicht so einfach und es gibt Herausforderungen und deswegen sitzen wir beide ja auch heute hier, um einmal zu verstehen, was genau waren die Herausforderungen. Magst du uns da einmal mitnehmen? Du hast gerade schon angefangen mit, das Tool konnte nicht so viel, wie man anfangs gehofft hat. Das ist die technische Seite, ne? Ja. Zahlt da noch drauf ein, was waren noch andere Herausforderungen?
Ja, also aus technischer Sicht auf jeden Fall die Enttäuschung am Anfang mit den Ergebnissen, mit dem Output, was man bekommen hat. Da sind wir jetzt 3 Jahre später oder knapp 3 Jahre später natürlich viel weiter. Datenschutz war bei uns auch ein ganz großes Thema. Die Verunsicherung, welche Daten dürfen dort eingegeben werden? Jetzt, ich würde mal sagen, speziell auch aus dem Bereich Redaktion bei uns, die ja mit Themen für die Webseite oder Produkten für unsere Kunden arbeiten, die sich einfach unsicher waren, darf ich jetzt zum Beispiel Produktdaten von meinen Kunden dort in diese Tools reingeben? Wo landen denn diese Daten? Was wird denn damit gemacht? Da war auf jeden Fall auch eine gewisse Scheu und oder Unsicherheit da, wo wir am Anfang selber keine Antwort drauf hatten, weil wir auch nicht wussten, wie es funktioniert. Da mussten wir uns mit beschäftigen. Wir haben uns dann aber auch darauf relativ zügig geeinigt, dass wir ein Tool einsetzen, was in der EU gehostet ist. Also wir nutzen Langdoc zum Beispiel als ein Tool, wo wir dann die Datenschutzprobleme oder Thematiken schon mal ein bisschen ausklammern konnten wieder. Ja, aber das, ich würde sagen, das sind die 2 größten Herausforderungen gewesen. Und dass man vielleicht noch die dritte, die aber mit dem ersten ein bisschen zu tun hat, man konnte ja auf einmal dann auch sehr viel coden. Ja, also jeder war auf einmal ein Entwickler und wir hatten einen riesen Bedarf an Themen. Jeder hatte, oder ich sag mal, die Leute, die sehr innovativ bei uns arbeiten, haben sich ausgetestet, haben gesagt, ach, das wäre doch nett, wenn wir hier und da noch eine kleine Applikation hätten, wenn wir da ein Tool uns bauen würden. Das hat auch semi-gut funktioniert. Das Problem war dann nur, dass diese Tools mit einem Code geschrieben wurden, wo keiner wirklich tiefe Wissen zu hat. Dann hat es einmal funktioniert, dann wurde wieder an irgendwelchen API-Schnittstellen was geändert, dann war das Tool kaputt. Man hat sich aber darauf verlassen, dass es funktioniert. Und da wir keine Entwickler sind, konnten wir es nicht fixen. Und dann hat es auch so eine gewisse Frust mit sich gebracht. Frust, also kurzfristig super gut. Alle waren happy und dachten, ja, wir haben es endlich. Wir haben jetzt hier was uns selber entwickelt, was andere Anbieter uns nicht zur Verfügung stellen können, andere Tool-Anbieter. Und dann kam auch wieder die Enttäuschung relativ zügig, wenn es dann nicht mehr so funktioniert hat.
Kannst du einmal formulieren, was ihr euch als Ziel gesetzt habt als Geschäftsführung? Also wo genau sollte die Reise hingehen?
2024 hatten wir das Ziel, dass jeder das Tool Langdoc nutzt. Egal wie. Uns ging es erstmal darum, dieses Tool zu etablieren, dass es nützlich ist, dass es hilfreich ist. Wir haben schon in einzelnen Teams unterschiedliche Use Cases definiert, aber die Adaptionsbreite war relativ groß. Also es gab Teams, die haben sehr viel damit gearbeitet, die haben schon sehr viel von alleine sich gebaut, Prozesse umgebaut. Dann gab es aber auch schon Teams, die gesagt haben, wir kommen von alleine nicht darauf, welche Use Cases wir eigentlich umsetzen können oder wofür wir das nutzen können. Da blieb es dann erstmal bei dem Thema, ich formuliere E-Mails oder ich lasse mir E-Mails nochmal korrigieren, sprachlich korrigieren oder Texte sprachlich korrigieren, Terminplanungsfindung und Recherche für Weihnachtsfeiermöglichkeiten und solche Themen. Ja, das war das Ziel 2024 und das haben wir auch erreicht. Das hat gut geklappt, alle haben das übernommen und dann kam 2025 dann nochmal ein ganz neues Themenfeld, was ich vorhin schon einmal kurz angesprochen habe. Das klammere ich jetzt vielleicht an dieser Stelle nochmal aus. 2026 haben wir jetzt das Ziel, generative KI zur Prozessoptimierung und zur Effizienzsteigerung ist mittlerweile so gut, dass wir jetzt sagen, wir wollen uns mit Agenten beschäftigen. Also dieses Jahr stehen Nutzung von Agenten ganz groß im Fokus. Wie wir Themen automatisieren können, da haben wir jetzt für dieses Jahr erstmal 6 Use Cases definiert. 3 sind größere Sachen, größere Dienstleistungen, wo wir Agenten für einsetzen möchten und 3 andere Themen sind eher kleinere Themen. Das steht dieses Jahr dann auf der Agenda.
Jetzt braucht das Ganze ja auch irgendwie, klingt das erstmal nach einer ziemlich großen Führungsherausforderung, ne? Weil ihr habt euch das Ziel gesetzt und gesagt, wir wollen nicht so einen kleinen Piloten starten, wir geben uns nicht unendlich viel Zeit dafür, sondern wir sind mittendrin. Ihr habt das ja auch nicht zum Selbstzweck gemacht, also weil es so viel Spaß macht, intern mit den Tools zu arbeiten, sondern ich würde mal behaupten, es kam ein gewisser Marktdruck auf euch als SEO-Agentur und gleichzeitig aber auch, ja, wahrscheinlich der Wunsch danach, Vorreiter zu sein in den Feldern, ja. Oder? Was war die Motivation dahinter und was war so die Führungsaufgabe darin?
Ja, also unser Anspruch ist immer, exzellent zu sein. Also darauf ist Klaneo entstanden, auf diesem Anspruch. Das ist einer der Werte, die wir auch haben, dass wir immer hohe Qualität für unsere Kunden anbieten möchten. Das heißt, das war die logische Konsequenz. Wir mussten schnell darin werden, einen Weg zu finden, wie wir die Tools für uns nutzen können. Weil auch von Kundenseite, sobald ChatGPT gelauncht wurde, ganz viele Ansprüche an uns auf einmal gestellt wurden. Zum Beispiel anfangs, ja, wir haben ja Texte mit euch immer manuell geschrieben. Also ein Redakteur, eine Redakteurin hat einen Text geschrieben, kann doch jetzt die KI machen. Wozu sollen wir euch denn noch bezahlen? Und da hatten wir dann auch die Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu leisten, zu testen, auszutesten. Wie sehen Texte aus, wenn man sie rein von der KI erstellen lässt? Welche Probleme kommen da eigentlich mit auf? Zum Beispiel, dass Fakten einfach halluziniert werden, dass Fakten sich ausgedacht werden, dass selbst Verlinkungen aus den Texten sich einfach ausgedacht werden, die dann ins Leere führen. Das waren auf jeden Fall dann auch Herausforderungen.
Und das Thema Führung, also jetzt stelle ich es mir nicht banal vor, so eine ganze Organisation mitzunehmen. Ich meine, selber begleiten Transformation, also ein bisschen was weiß ich drüber. Ja. Genau, also wie habt ihr das bei euch gelöst?
Wir haben für uns gesagt, es muss von oben kommen. Also wir als Geschäftsführer, aber auch unsere Teamleads müssen Vorbilder sein bei der Adaption. Und das haben wir im Januar 2024 mit allen Teamleads besprochen und haben gesagt, wenn wir möchten, dass es erfolgreich wird, sind wir die Vorreiter. Also wir sind diejenigen, die die Tools nutzen und die anderen zeigen, wie wir sie nutzen und die dafür sorgen, dass andere, die die Tools dann adaptieren können, auch mit nutzen können. Also das war unser großer Anspruch an uns und wo ich auch glaube, dass das der richtige war, das so zu tun. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen in einem Workshop nochmal Abfrage gemacht zu bestimmten Themen, weil wir jetzt eben das Thema Agenten angehen. Und da haben wir auch nochmal reflektiert, wie war es denn eigentlich damals, als wir die Chatbots etabliert haben bei uns. Und da bin ich ganz stolz drauf, denn 100% unserer Mitarbeitenden sagen, dass die Führungskräfte und wir als Geschäftsführung sie ermutigen, die Tools zu nutzen, dass wir ihnen keine Hürden in den Weg stellen. Und das ist, glaube ich, ein großer Erfolg für uns.
Wenn du jetzt so Revue passieren lässt, was würdest du sagen, wird dadurch bei euch möglich? Also was hat sich in der Arbeitsweise vielleicht verändert, im Output? Wie seid ihr dadurch erfolgreicher geworden? Hat sich der Aufwand gelohnt?
Oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Also wir haben generative KI in jedem Prozessschritt unserer Dienstleistung mittlerweile etabliert und wir sind auch bei einigen Bereichen schneller geworden. Also Texte erstellen zum Beispiel, das geht jetzt schneller. Das heißt aber nicht, dass es weniger komplex geworden ist. Also ich glaube, das ist schon so ein zweischneidiges Schwert, generative KI. Ich merke, dass der Stresspegel bei uns gestiegen ist, seit wir diese Tools nutzen. Ich kann es noch nicht genau sagen. Ich glaube aber, es kann daran liegen, dass man sich weniger tief mittlerweile auf eine Aufgabe konzentriert, sondern immer verschiedene Sachen gleichzeitig macht. Also man hat nicht nur einen Tab offen im Browser, sondern 16 Tabs zum Beispiel. Wenn man überall so ein bisschen macht, dann muss man ja warten, bis die KI im Hintergrund irgendwas erstellt. In der Zeit sitzt man ja meistens nicht da und guckt in die Luft oder guckt aus dem Fenster, was vielleicht auch mal gut tun würde, sondern macht den nächsten Tab auf. Wie ist da der Stand? Was muss ich hier kontrollieren? Braucht der Chatbot noch mehr Informationen von mir? Was kann ich hier eintippen? Wir können mehr Dienstleistungen anbieten, auch Dienstleistungen, die wir früher nicht hätten anbieten können, weil es sich für manuelle Arbeit nicht gelohnt hätte. Also Kunden hätten das nicht bezahlt. So viel Zeitaufwand für manuellen Aufwand. Das heißt, wir sind bei unseren bestehenden Aufgaben teilweise schneller geworden. Wir haben neue Dienstleistungen dazugenommen. Das ist so das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fühle ich aber schon bei uns im Unternehmen, dass der Druck und der Stress gestiegen ist, das Stresslevel.
Ist das was ihr als Führung noch nachziehen müsst?
Ja, definitiv. Da haben wir auch angefangen jetzt dieses Jahr mit. Es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, ehrlich gesagt. Bis wir das verstanden haben. Wir müssen auf jeden Fall mit da einen Weg finden, wie wir damit besser umgehen können. Ich sage nicht, dass es alle Leute betrifft. Es gibt wie immer Unterschiede. Die einen sind total fein damit und haben das vielleicht auch schon immer gemacht, dass sie sehr sequenziert gearbeitet haben. Aber es gibt eine bestimmte Art von Personen, für die es herausfordernd ist, so zu arbeiten. Und wo das Stressempfinden dadurch gestiegen ist. Und das will ich Ihnen auch gar nicht absprechen. Ich glaube, dass das so sein kann. Selbst wenn es für mich jetzt nicht zutrifft, glaube ich aber, dass das für andere zutreffen kann. Und da müssen wir jetzt Wege finden und haben auch schon die ersten kleinen Schritte jetzt aufgesetzt und haben uns damit beschäftigt.
Das ist, glaube ich, ein recht häufiges Phänomen, ne? Also wenn ich beobachte, ich werde schneller in meiner Arbeit, es wird mehr möglich, gibt es ja auch die im positiven Sinne, du hast sie vorhin die Early Adapters genannt, die sehr motivierte Gruppe, die dann auch innovativ unterwegs ist, die selber Ideen hat, sich ausprobieren möchte. Und gleichzeitig, ihr seid keine riesige Organisation, also kriegt man auch wahrscheinlich viel voneinander mit. Mhm. Das heißt, da kann auch so ein bisschen, ja nicht Gruppenzwang entstehen, aber so eine gewisse Dynamik, ne? Wenn ich das Gefühl habe, alle um mich rum sind irgendwie beschäftigt, probieren ständig was aus, ständig kommt irgendwie jemand mit einer neuen Idee, ist das wahrscheinlich so, ich kann gut nachvollziehen, wenn du sagst, so der Grundpegel ist so ein bisschen gestiegen, die Lautstärke so, oder? Das Tempo
ja,
wahrscheinlich.
Das Tempo auch. Ist gestiegen, genau. Ja. Das Tempo ist gestiegen, auch weil ja auch jeden Tag neue News rauskommen. Mhm. Es gibt neue Tools, es gibt neue Funktionen, alle schreiben nur noch gefühlt darüber, wenn man Newsletter öffnet, wenn man LinkedIn öffnet. Alle sagen, sie hätten den einen Weg gefunden, wie man es nutzen muss. Dann muss man sich ja damit wieder beschäftigen und sagen, stimmt das denn? Kann ich das für mich jetzt auch übernehmen, was mir da gesagt wird? Es ist einfach herausfordernd, da mit Schritt zu halten. Wir haben schon bei uns so Weiterbildungsrunden etabliert, wo Inhalte vorkuratiert werden, also dass nicht jeder alleine gelassen wird, um sich mit den Sachen zu beschäftigen. Da sind dann häufig diejenigen, die sich sowieso gerne mit neueren Themen beschäftigen, diejenigen, die dann das vorkuratieren, sagen, ah, hier, das macht für uns Sinn. Wir interpretieren auch immer, was heißt es für uns als Unternehmen, diese Neuerung, was heißt es für unsere Kunden. Nichtsdestotrotz ist es einfach im Vergleich zu dem, was wir Jahre vorher im Bereich Suchmaschinenoptimierung hatten, einfach viel schnelllebiger geworden.
Lass uns da nochmal drauf schauen, weil ihr seid ja sozusagen von Suchmaschinenoptimierung, das ist immer noch ein Großteil eures Geschäfts, nehme ich an, aber hinzu, wie würdest du es nennen? Geo ist die
Geo.
Abkürzung.
Geo oder Geo.
Ja. Ja. Genau, also wofür steht Geo? Und ihr seid da Early Mover gewesen. Ich vermute, ihr seid es immer noch. Also was macht das auf der auf der Marktseite für euch?
Ja, also GEO steht für Generative Engine Optimization. Da geht es darum, als Unternehmen oder Person oder für ein Produkt Sichtbarkeit in den Antworten der KI-Chatbots zum Beispiel zu erlangen. Also es ist auch ein Marketingkanal. Es geht bei den Chatbots eben nicht nur darum, dass man es nutzen kann, um Sachen zu kreieren für sich selber oder schneller zu werden, sondern man kann als Unternehmen darin auch Marketing machen. Das ist uns bewusst seit Anfang 25, also ein Jahr, nachdem wir schon einmal eine Transformation umgesetzt haben oder zumindest angestoßen haben, die läuft ja auch immer noch, kam die nächste, nämlich dass unsere Hauptkerndienstleistung in Frage gestellt wurde. Durch die Einführung von den AI-Overviews in Google. Kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder. Wenn man etwas googelt, kommt oben eine durch KI zusammengefasste Antwort. Wenn man die kann man mittlerweile ja auch ausklappen, dann kommt man direkt in den AI-Mode. Das hat sich aber erst alles in den letzten Monaten so ergeben. Anfangs war bei so rund 20% der Keywords, die man dort eingetippt hat, in den Suchmaschinen dieses AI-Overview. Und da war aus vielen, ich sag mal, Marketingkreisen wurde dann gesagt, ja, jetzt ist SEO endlich tot. Ich meine, das wurde schon oft gesagt. Aber dann waren sich jetzt wirklich alle sicher, ab jetzt wird doch keiner mehr irgendwie auf die organischen Suchergebnisse unten klicken, wenn ja ein System mir schon immer alles zusammenfasst. Ja, es ist nicht so. SEO lebt immer noch, durchlebt aber auch sehr viele Veränderungen. Da kommen auch noch weitere große Veränderungen auf uns zu. Vielleicht gibt es irgendwann die Ergebnisse nicht mehr so, wie wir sie kennen, hat Google auch schon angekündigt. Für uns als Unternehmen hat das konkret bedeutet, wir mussten wieder in Aufklärungsarbeit gehen. Wir mussten uns eine eigene Meinung oder erstmal mussten wir uns eine eigene Meinung zu dem Thema bilden. Wir haben uns dazu entschieden oder es gab damals die Möglichkeit zu sagen, sind wir eher auf der Seite, dass wir sagen, SEO ist weiterhin das einzig Wichtige, weil das wird irgendwann wieder verschwinden da. Und eigentlich ist ja SEO, ist ja alles, was mit KI-Chatbots zu tun hat oder KI-Systemen zu tun hat, auch nur SEO. Man muss ja gar nichts anders machen. Oder sind wir diejenigen, die versuchen, das aufzuarbeiten und zu sagen, nee, das ist ja schon was anderes. Wir haben uns für die zweite Variante damals festgelegt, nachdem wir uns ein paar Tage eingeschlossen haben und das analysiert haben. Damals musste man ganz viel in die Zukunft schauen. Wir hätten auch die andere. Und wir hätten auch eine falsche Entscheidung treffen können. Es war ein Risiko. Es war auch wieder all in. Hop oder top. Das eine oder das andere. Wir haben uns für das eine entschieden, haben angefangen, erstmal den Begriff zu prägen. Den gab es nämlich damals noch nicht. Da war sich auch niemand sicher. Wie heißt denn das eigentlich? Mhm. Da gab es 6, 7, 8 verschiedene Varianten. In den USA wird es auch immer noch, also mittlerweile wird sich entschieden zwischen 2 Begriffen. Entweder nennen sie es auch GEO oder AEO. Mhm. So, aber in Deutschland sind wir uns mittlerweile einig, es ist GEO oder GEO. Aus meinem Empfinden nach waren wir die Ersten, die sich festgelegt haben, so heißt das überhaupt, diese Marketingdisziplin. Wir haben auch gesagt, das ist eine Marketingdisziplin. Die hat zwar sehr viele Überschneidungen mit Suchmaschinenoptimierung, aber ist in vielen Bereichen auch komplett unterschiedlich. Zum Beispiel die Ziele, die man verfolgt. Ja, im SEO geht es um Performance. Ich will messen. Wo ranke ich? Ich will messen, wie viele klicken auf meine Webseite. Ich will messen, wie viele von denen, die auf meine Webseite geklickt haben, kaufen bei mir. Das kannst du gar nicht so anwenden im GEO. Im GEO geht es darum, Sichtbarkeit. Also du misst, in welchen Antworten werde ich erwähnt und wo bekomme ich eine Zitierung. Da geht es um Reichweite, nicht um Performance. Alleine das ist ja schon grundunterschiedlich, dass man nicht sagen kann, dass es das Gleiche ist.
Das heißt, ihr leistet hier eindeutig wertvolle Aufklärungsarbeit.
Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Ja. Genau. Also wir haben dann, nachdem wir gesagt haben, es heißt GEO und wir machen das jetzt, wir prägen das mit, dann haben wir das gemacht, was wir eigentlich auch schon immer gemacht haben. Unser Wissen aufbereitet, strukturiert. Unser Anspruch war, dass jeder es verstehen kann, dass wir nicht in einer Fachsprache sprechen, die nur Leute verstehen, die sich selber mit dem Thema tief beschäftigen, sondern wir haben gesagt, wir wollen das an die breite Masse verständlich erklären. Was ist das? Warum sollte man es machen? Und wie macht man das? Und dann haben wir ein Buch geschrieben letztes Jahr. Wir haben eine Videoreihe gestartet, die jetzt, wie viele Folgen haben wir denn? Läuft jetzt seit einem halben Jahr. Ich glaube, 30 Folgen haben wir jetzt veröffentlicht. Wir haben eine eigene Konferenz gestartet letztes Jahr, die dieses Jahr dann zum zweiten Mal stattfindet. Wir sind auf jeden Speaking-Slot gegangen, den es geben kann, in Präsent und als Webinar. Und intern natürlich haben wir auch ganz viel an diesem Thema gearbeitet.
Mhm. Und das alles macht ja auch was mit einer Organisation. Also das eine ist sozusagen, sich nach außen hin mit was anderem positionieren, als ich es vorher gemacht habe und Übrigens ein extrem relevantes Thema, ne? Also Sichtbarkeit in sozusagen KI-Suchen, da erwähnt zu werden, auch für ein Unternehmen wie uns, ne? Das ist genau immer das Thema, wie werde ich Teil der Antworten, genau. Die KI generiert, das ist es ja letzten Endes, da auffindbar zu sein, ist genau das Thema. Extrem spannend. Du hast vorhin auch den schönen Satz gesagt, da hat ChatGPT was halluziniert. Das finde ich eine schöne Formulierung, weil auch das ist Teil der Wahrheit, ne?
Ja.
Genau, aber also so sehr wir das auch noch vertiefen können, wahrscheinlich hätte ich auf jeden Fall Spaß dran. Nochmal zurück zu euch zum Unternehmen. Was wäre so dein Fazit? Hat sich die Reise gelohnt? Würdest du es nochmal machen? Wo steht ihr jetzt?
Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Hat aber auch, glaube ich, mit meiner Persönlichkeit zu tun, weil im SEO hat sich nicht mehr ganz so viel getan in den letzten Jahren. Es hat sich ein bisschen Trägheit eingeschliffen. Für den einen super gut, ne? Wenn man weiß, was man zu tun hat Tag für Tag, kann das erfüllend sein. Für mich war es eher, dass ich mich gefragt habe, what's next? Was kommt noch? Also es kann doch jetzt nicht das Ende gewesen sein. Natürlich war es erstmal so, okay, jetzt kommt hier was Unbekanntes auf uns zu. Ich finde es super, mir hat es richtig Spaß gemacht, mich da einzuarbeiten. Es hat mich auch viele Nerven gekostet, weil vieles unklar. Wir waren die Ersten, die einige Themen wirklich mal einsortiert haben, strukturiert haben. Das war ganz schön viel, ja, Kopfarbeit. Das ist man dann auch nicht mehr so gewohnt, dass man sowas macht. Es war auch eine Herausforderung. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, für uns als Unternehmen hat sich das auch gelohnt. Also wir haben jetzt Anfragen von Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die wir im SEO-Bereich nicht bekommen hätten, glaube ich. Große Marken. Es ist ein Thema, wo sehr viele Unternehmen gerade aufspringen drauf. Also es ist ein sehr hoher Bedarf in dem Bereich. Es gibt aber auch, weil du vorhin meintest, wir wären, glaube ich, die Vorreiter. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also wir sind nicht alleine, die es anbieten können. Es gibt viele Unternehmen, viele Agenturen, die sich auf dieses Geschäftsfeld auch konzentrieren. Ich merke aber, bei Unternehmen ist es eine sehr große Unsicherheit. Man muss noch viel Aufklärungsarbeit machen, so wie wir vor 15 Jahren im SEO-Bereich gemacht haben. Es ist aber auch eine große Bereitschaft, Geld zu investieren, vorhanden, was für uns als Agentur natürlich auch positiv ist. Weil ums Geld muss es natürlich am Ende auch gehen, dass wir irgendwas daran verdienen können, an dem Bereich. Ob es jetzt für alle im Unternehmen vorteilhaft ist, einige haben wir auf der Reise verloren. Es ist so, das gehört dazu, wenn Dinge sich verändern, wenn eine Transformation stattfindet. Wir mussten auch Leute gehen lassen, kann ich auch offen und ehrlich sagen. Weniger aus dem Bereich Geo, mehr aus dem Bereich Effizienzsteigerung. Also Personen, die für Aufgaben zuständig waren, die jetzt die KI übernimmt, war ein kleinerer Anteil, aber mussten wir gehen lassen. Das gehört dann eben auch dazu.
Liebe Maggie. Danke dir für deinen sehr offenen und ehrlichen Einblick. Ich habe ein gutes Gefühl dafür gekriegt, wo ihr so unterwegs wart, was euch beschäftigt. Und ja, ich glaube, die nächste Transformation steht wahrscheinlich schon wieder vor der Tür, oder?
Die Agenten sind noch nicht geknackt.
Ich würde gerade sagen, die Agenten sind unterwegs. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 2-3 Jahren nochmal hier sitzen und wieder zurückschauen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und weiterhin viel Erfolg.
Sehr gerne.
Das war die Episode mit Maggie Moos und mir, Caroline Zielke. Produktion und Schnitt Sascha Fielor und Janis Brinkmann von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.